Der Geist ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Das war vermutlich die kürzeste Predigt aller Zeiten. Das war's. Jesus weiß, dass mit dieser Schriftlesung aus Jesaja 61 alles gesagt und getan ist. Denn just in diesem Moment, als er diese Stelle vorliest, da ist ihre Botschaft ja bereits in Erfüllung gegangen. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Anwesenheit, mit seiner Präsenz ist die Verheißung aus Jesaja schon erfüllt. Denn Jesus ist ja nicht selbst der Bote dieser Worte, er ist die Botschaft. Und das merkt man dann auch ganz deutlich an der Gruppe der Zuhörer, die ihm erst begeistert klatschen und dann, als ihnen klar wird, er ist nicht nur der Bote, er ist die Botschaft, schlägt die Stimmung um. Wer bist du vor Gottes Angesicht? Wer bist du vor Gottes Angesicht? Jetzt mal so ganz herausfordernd gefragt. Ich glaube, das ist das, was Jesus an diesem Morgen tut. Er hält der anwesenden Gemeinde einen Spiegel vor. Und er hält auch uns heute Morgen einen Spiegel vor. 4 Personengruppen spricht Jesus mit seiner Schriftlesung an. Die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Unterdrückten. So, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht verteilen wir uns mal ein bisschen im Saal. Wo sind denn die Armen? Die Gefangenen? Die Armen, okay, ja. Wir müssen nachher eine Runde für Duck sammeln. Die Gefangenen? Jemand gefangen? Oh ja, mhm. Die Blinden? Keine Blinden heute hier. Die Unterdrückten? So, also wir haben es hier mit 4 Randgruppen am Rande der Gesellschaft zu tun, die Jesus anspricht. So, und wir haben mit den 4 nichts zu tun, oder? War wahrscheinlich damals mit der anwesenden Gottesdienstgemeinde genauso. So, die Armen, die gibt es irgendwo in Afrika meinetwegen. Die Gefangenen, die gibt es im Knast. Also nach der Gruppe Wagner jetzt dann zumindest in Russland nicht mehr. Da sind die jetzt überall. Die Blinden, da bin ich ja zum Glück nicht. Und die Unterdrückten, die gibt es vielleicht irgendwo in irgendwelchen Diktaturen. Oder? Was, wenn Jesus das ganz anders meint? Und hier mit seinen Worten eine Aussage darüber trifft, wer wir alle vor Gott sind. Was, wenn Gott uns als blinde, gefangene und unterdrückte Menschen sieht? Dann würde die Stoßrichtung dieses Textes in eine ganz andere Richtung gehen. Dann würde auch die ganze Predigt in eine ganz andere Richtung gehen. Dann würde der Text aus Jesaja nicht etwas darüber aussagen, nicht nur darüber aussagen, wer wir sind, sondern auch darüber, wer wir sein werden mit Jesus. Also Jesus nimmt mit seinen Worten das, was noch nicht ist, damit es wird. Er nimmt das, was noch nicht ist, und sagt, darauf geht's hin. Er verkündigt den Armen die gute Nachricht, den Gefangenen Freiheit, den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Unterdrückten verheißt er, dass sie frei sein werden. Das ist eine Zukunft, sagt Jesus, das ist eine Zukunft, und sie beginnt heute. Heute beginnt das Jubeljahr. Eine Zukunft, die mit Gottes Hilfe in unserer Zeit anfängt und die die Welt zu einer besseren Welt macht. So, wir schauen uns heute alle Gruppen mal nacheinander an. Die gute Nachricht für Arme. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Also, er ruht auch auf mir, aber Jesus spricht. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Was ist eigentlich die gute Nachricht für arme Menschen? Ist es, dass sie reich sein sollen? Oder ist es, dass sie ihre Armut ertragen können? Ist es, dass sie nicht verlernen, zu lachen und sich zu freuen, trotz ihrer Armut? Ja, was ist denn jetzt eigentlich ein armer Jesus? So als guter Theologe habe ich gelernt, du musst die Worte immer definieren, bevor du sie verwendest. Und das wäre doch irgendwie einfacher, wenn Jesus uns hier erst einen Beipackzettel liefern würde. Also so eine kurze Predigt, da hättest du ja wenigstens ein paar Sätze dazu sagen können, was du dir unter Armen vorstellst. Ist vielleicht auch gar nicht nötig, denn die griechische Sprache ist hier präziser als die deutsche. Insofern hat Jesus einen Vorteil und wir haben einen Nachteil, weil ich habe es euch gerade auf Deutsch vorgelesen. Also Jesus spricht hier nämlich nicht von einem Mangel an Besitz. Also er sagt nicht, naja, es geht um die, die in der Gesellschaft in der unteren Hälfte angesiedelt sind. Auch nicht unterhalb der Armutsgrenze. Das Wort, was hier verwendet wird, das beschreibt einen völlig Besitzlosen. Also einen Bettelarmen. Und diesen Bettelarmen spricht Jesus die gute Nachricht zu. Glücklich seid ihr, ihr völlig Besitzlosen und Bettelarmen. Denn euch gehört das Reich Gottes. Ich orientiere mich übrigens an Osterneuer Leben. Nur falls ihr euch fragt, wo die Gedanken herkommen, die sind nicht alle von mir. Das einmal als Beipackzettel. Dreiklang der Armut. Wer ist jetzt eigentlich arm und wen beschreibt Jesus als arm? Da tauchen innerhalb der Evangelien mindestens drei Gruppen auf. Geistlich Arme. Bitte nicht verwechseln mit geistlich Armen, ja, das sind andere. Geistlich Arme. Von ihnen spricht Jesus auch in den Seligpreisungen. Matthäus 5,3 zum Beispiel. Wer ist geistlich arm? Ich weiß, dass ich vor Gott nichts, auch gar nichts aufzuweisen habe. Dass ich vollkommen auf sein Erbarmen angewiesen bin. Und ich fürchte, vor Gott bin ich arm. Arm an Liebe, arm an Freundlichkeit. Ich bin auch arm an Treue. Wenn ich das erkenne, dann werde ich frei, Gottes Zusagen für mich auch in Anspruch zu nehmen. Zu sagen, nein, ich schaffe es eben nicht aus mir. Und die Erkenntnis meiner geistlichen Armut lässt mich zum Reich Gottes gehören. Also es gehört zu den erstaunlichen Gesetzen in Gottes Reich, dass eben kein Weg im geistlichen Anzug hineinführt. Dass es keinen hohen Weg gibt, auf dem wir Zugang zu Gott finden könnten. Dass wir immer durch diesen Moment gehen müssen, wo wir vor Gott klar sehen, ich kann nichts aufweisen. Und jetzt verstehen wir das manchmal falsch als, und das war damals so, als ich mich bekehrt habe, mit 13 Jahren. Aber heute? Heute ist ganz anders. Heute bin ich wer? Geistlich. Weil ich diene ja der Gemeinde. Im Lobpreis oder ich leite einen Hauskreis. Ich bin Pastor. vor Gott bin ich arm. Arm an Liebe, wenn ich mir seine Liebe anschaue. Arm an Freundlichkeit, wenn ich mir manchmal meine Unfreundlichkeit anschaue. Arm an Treue. Vor Gott habe ich nichts vorzuweisen, nicht meine gute Familie, aus der ich komme, nicht meine gute Position, nicht meine regelmäßigen Gebete. Und ich kann Gnade nur annehmen, wenn ich im Grunde meines Herzens akzeptiere, dass ich sie brauche. Und erst dann finde ich auch Ruhe vor Gott. Na, das ist geistige Armut. Dann klingt da immer bei Jesus eine sich aufgebende Armut. Gott fordert mich auf, arm zu werden. Ich werde arm an Stolz. Ich werde arm an Überheblichkeit. Arm an Lügen, arm an Streit, arm an Jähzorn, arm an Dingen, die mich Gott gegenüber profilieren wollen, das Ich. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Formuliert es Johannes der Täufer. Wenn ich an meinen liebgewordenen Fehlern hänge, dann verhindere ich auch, dass Gott mich verändern darf. Und natürlich tut das weh und natürlich bleibt das ein tägliches Kreuzigen meiner alten Natur. So, und dann schwingt da ein drittes mit. Und das ist schlichtweg leibliche Armut. Und bedürftige Menschen haben einen besonderen Platz im Herzen Gottes. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Die gute Nachricht für diese Menschen heißt, Gott hat dein Elend gesehen und er nimmt sich dessen an. Wir waren die letzten Wochen unterwegs bei Ruth und bei Naomi. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zuzurufen, dass sie frei sind. Da, wo Jesus Menschen begegnet, da werden Menschen frei. Davon bin ich überzeugt, weil ich es erlebt habe. Was damit nicht gesagt ist, dass ich nicht die Möglichkeit habe, in meine eigene Gefangenschaft zurückzukehren. Ja, das ist meine Sache. Aber eine echte Jesus-Begegnung, ohne dass ein Mensch die Chance hat, frei zu werden, ist nicht zu denken. Jesus nimmt uns mit, von Moab nach Bethlehem, von der Wüste ins verheißene Land, von meinem Gefängnis in die Paläste des Himmels. Wo sind denn die Gefängnisse unserer Zeit? So, das Erste, was ich schon mal kenne, ist gefangen im eigenen Körper. Und ich glaube, Menschen, die älter werden, kennen dieses Gefängnis besser. Aber gefangen in mir selber, im vermeintlich falschen Körper, das spüren wir dann, wenn wir krank sind zum Beispiel. Der Kopf will, aber der Körper nicht. Nicht schön, nicht stark, nicht klug genug. Vielleicht auch gefangen in Selbstablehnung. Blick in den Spiegel, bin es wirklich ich? Und da ist der Weg in die Freiheit immer ein Blick durch Gottes Augen. So, wenn er dich annimmt, kannst du dich annehmen. Da ist kein anderer Weg in die Freiheit. Und ich glaube, wer diesen Weg weitergeht, der darf sogar gelassen auf seinen eigenen Zerfall blicken. Das wird uns einholen. Wir sind sterblich. Unsterblichkeit ist uns bei Gott versprochen. Vielleicht sind wir auch gefangen in Idealbildern. So ein gelungenes Leben hat ja eine feste Größe in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist besonders eine Gefangenschaft für junge Menschen. Gefangen in Idealbildern. Was müsstest du alles in deinem Alter schon geleistet haben? Oder wo muss es jetzt lang gehen? So nicht klarzukommen und doch dazugehören zu wollen. Der Norm nicht ganz zu entsprechen oder der Norm entsprechen zu müssen. Immer der Norm schon entsprochen zu haben. Ich war so ein Musterschüler. Gefangen in Idealbildern, weil es klar war, welchen Weg man so geht. Und dir spricht Jesus zu, du darfst dazugehören. Du gehörst dazu. Nicht nur, wenn dein Leben dem Idealbild unserer Gesellschaft entspricht. Auch das ist ein Weg aus Gefangenschaft. Sowohl für die, die nicht dem Idealbild entsprechen und damit hadern, als auch für die, die dem Idealbild entsprechen und damit hadern. So, und das Dritte, die dritte Gefangenschaft ist gefangen im Glauben. Vielleicht in Machtmissbrauch. Vielleicht auch in unausgesprochenen Anforderungen oder in leeren Versprechen. Wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du schon geheilt. Wenn du nicht geheilt wirst. Und Jesus wird an diesen Stellen ganz schnell ganz scharf. Vermutlich, weil auch er diese falschen Versprechen kennt. Der Weg in die Freiheit hier ist sicherer Halt. Und sicherer Halt heißt nicht, irgendwer verspricht uns irgendwas, der Pastor. Sicherer Halt heißt sicherer Halt bei Jesus. Gott steht zu seinen Zusagen. So, das heißt, es ist wichtig, frei werden ist nicht an den Pastor geknüpft. Oder an die Gemeinde oder an irgendwas, was ihr von irgendwem hört. Frei werden ist etwas, was an die Person Jesus geknüpft ist. So, da, wo wir ihm begegnen, können wir frei werden. Nicht da, wo wir irgendein Programm in irgendeiner Gemeinde, was weiß ich, das ist alles gut, aber es muss an Jesus geknüpft sein. Jesus ist die Person, in der Annahme, Zugehörigkeit und Halt zusammenlaufen. Bei Jesus angenommen, von Jesus gehalten, bei ihm dazugehören dürfen. So, und das sind keine leeren Versprechen, sondern das ist der Weg, auf dem Jesus aus Gefängnissen führt. So, aus den Selbstabwertungen, die wir vielleicht als unsicherer Teenie gelernt haben, ich kenne die von mir, so, vielleicht gefangen in Idealbildern, die mir vorgaukeln, ich müsste mehr leisten oder darstellen. Ich werde doch meinem eigenen selbstabwertenden Teenie-Ideal zeigen, dass ich mehr kann. Eingesperrt in viel Gutes, vielleicht auch manches Manipulative, das ich als Kind im Gemeindekontext so gelernt habe. Ein Mensch kann uns nicht in Freiheit führen. Ein Mensch kann uns den Weg weisen, aber der Weg ist immer Jesus. Er tut es und sein Wort macht frei. Und wir sind so frei, wie wir gelernt haben, ihm zu vertrauen. Dritte Gruppe, die Blinden. Er hat mich gesandt, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden. Kennt ihr Blinde? Es gibt gar nicht so viele in unserer Gesellschaft, oder? Es ist eines von diesen Bildern, die leichter funktionieren für die Gesellschaft damals als für uns heute. Weil damals gab es in der Gesellschaft viel mehr blinde Menschen. Es gab auch viel mehr Möglichkeiten, blind zu werden. Mangelhafte Ernährung, schlechte Wasserqualität, viel Wasser aus Zisternen, schlechte Augenoptiker. So, und vermutlich war damals in den allermeisten Fällen der einzige Ausweg aus Blindheit eine übernatürliche Wunderheilung. Deshalb gehört vermutlich auch die Blindenheilung zu den häufigsten Wundern, die Jesus getan hat. Davon gab es eine Menge. Und das war ein echtes Problem. So, neben unseren äußeren Augen brauchen aber heute vor allem auch unsere geistlichen Augen Heilung. Jesaja spricht da ja von einem ganzen Volk, das im Dunkeln wandelt. Und Jesus sagt nicht zufällig, ich bin das Licht der Welt. Gott sieht uns Menschen nicht nur als Täter, er sieht uns auch als blind. Verblendet, unfähig, Gott hinter meinem blinden Fleck zu erkennen. Da, wo Gott in mein Leben tritt, da bringt er Licht in den Bereich meiner Schuld und meiner Scham, meiner Sorgen, meiner Nöte. Und statt mich von allem möglichen anderen in meinem Leben blenden zu lassen, und wenn es meine eigene Schuld ist, sollte es Ziel meines Glaubens sein, mich von Gottes Liebe blenden zu lassen. Deshalb finde ich es großartig, dass wir unseren Gottesdienst mit Lobpreis beginnen. Das ist die richtige Perspektive. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Merkt ihr, dass wir uns wiederholen? Freiheit hatten wir schon. Da hat Jesus was falsch gemacht. Da hätte er ein anderes Beispiel finden müssen, glaube ich. Das war wahrscheinlich, weil er seine Predigt nicht aufgeschrieben hat. Hat jemand von euch eine Bibel parat und mal in Jesaja 61 reingeschaut? Das wäre jetzt ein guter Moment gewesen. Da ist nämlich überhaupt nicht von Unterdrückten die Rede. Das steht da gar nicht. Das kommt aus Jesaja 58, Vers 6. Jesus hat hier ganz elegant am Ende seiner Lesung gleich mal noch ein Stück aus Jesaja 58, 6 angehängt. Dort heißt es, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Nicht er macht, Macht. Das ist überhaupt nicht dieselbe Ansprache. Diese Rede geht an Gottes Volk. Und hier spitzt sich etwas zu, das auch bei uns deutlich werden darf. Jesus fängt an mit: Der Geist Gottes ruht auf mir. Und hier geht die Aufforderung eigentlich an das Volk. Jetzt könnte man sagen, da ist Jesus ein bisschen falsch abgebogen. Oder wir können sagen, nee, er weiß genau, was er tut. Und wenn wir uns den weiteren Verlauf anschauen, dann stellen wir erstaunend fest, wir sind Geistträger. Das ist ja genau richtig. Der Geist Gottes ruht ja gar nicht nur auf ihm. Seit Pfingsten ruht er ja auch auf uns. Und deshalb sind ja auch wir gesandt zu den Unterdrückten in ihrer Unterdrückung, zu den Armen in ihrer Armut, zu den Gefangenen in ihrer Gefangenschaft und zu den Blinden in ihrer Blindheit, um dem ein Ende zu machen. So, die Unterdrückten sind hier keine eigene Personengruppe, glaube ich. Die Unterdrückten sind die Zusammenfassung. Für all diese Gruppen ist Gott Mensch geworden. So, es geht am Ende darum, dass Gott Mensch geworden ist, um Unterdrückte in Freiheit zu führen. Und wie Gott Jesus sendet, sendet Jesus uns. Deshalb haben wir als Gemeinde auch ein höheres Ziel und eine tiefere Mitte, als nur da zu sein und nett zu sein. So, das ist alles ganz gut. Ja? Da zu sein und nett zu sein, ist ein guter Anfang. Aber uns darf bewusst sein, was wir hier tun. Einen Mensch zu Jesus zu führen, ist ein erster Schritt in die Freiheit. Nicht weniger. Keine Kerbe auf unserem Bekehrungsholz. Kein nettes Add-on im Himmel mit noch ein paar Bekehrungspunkten auf unserem Konto oder sowas. Einen Menschen zur Übergabe zu Jesus zu führen, ist ein erster Schritt in die Freiheit. Und vom ersten Schritt in den Glauben bis zur Freiheit ist es auch noch ein Weg. einen Weg, den wir eigentlich ganz gut kennen sollten. Ein Weg, der uns immer wieder zu uns führt. Das ist die unangenehme Seite, wenn uns Gott die Augen öffnet. Der uns dann mit leeren Händen vor ihm stehen lässt und feststellen lässt, ja, ich bin vor Gott geistig arm. Das Kreuz in Anspruch nehmen und uns dann aber keine Rüge von Gott abholen, frei nach dem Motto, du kriegst es immer noch nicht hin. Sondern wir dürfen uns von ihm dann wieder zusprechen lassen, dass er mit seinen Kindern weitergeht. Dass er der Weg ist. Dass er mit uns unterwegs ist. In deinem Leben eine Verblendung, eine Fesselung, falschen Reichtum zu identifizieren, ist ein Schritt in die Freiheit und kein Schritt zurück. Und unser Auftrag ist es, Blindenführer zu werden, Menschen aus der Blindheit ins Licht Gottes zu führen. Und das eigentlich nicht nur punktuell, also so, jetzt hast du Jesus, alles gut, sondern den ganzen Weg. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Und das ist eigentlich auch das Schöne hinter dem Gedanken Mission. Die Suche nach einer besseren Welt, davon bin ich überzeugt, wird nicht an Jesus vorbei gelingen. Es wird uns nicht gelingen, eine bessere Welt zu bauen, indem wir einfach alle gute Menschen sind. So, der Versuch ist hier und der Versuch ist gut. Wer das gerne versucht, darf das gerne versuchen. Aber gelingen wird es nicht an Jesus vorbei, sondern nur durch ihn. Nicht, weil Menschen nicht Gutes tun könnten, sondern weil Freiheit allein bei Gott zu finden ist. Wir haben ganz viele falsche Begriffe von Freiheit, die so in unserer Welt kursieren. Frei von allem zum Beispiel. Super. Aber wenn du frei von allem bist, musst du dich auch wieder an irgendwas festhalten. Und wenn da nichts anderes mehr ist, dann bist das du. Das ist maximale Unfreiheit. Nicht, weil Menschen nicht Gutes tun könnten, sondern weil Freiheit allein bei Gott zu finden ist. Diese Predigt ist so kurz und sie ist so radikal. Und sie erfüllt sich, indem sie ausgesprochen ist. Weil Jesus eben nicht der Bote ist, sondern die Botschaft. Und deshalb treffen wir uns. Und deshalb kommen wir zusammen. Und deshalb dürfen wir Menschen in die Freiheit führen, weil wir eben auch nicht die Weiterüberbringer der Botschaft sind. Sondern weil wir mit dem Bote bekannt machen dürfen. In Jesus finden wir den Traum, dass eine bessere Welt möglich ist. Ich bin Optimist, das wisst ihr. Ich glaube, dass eine bessere Welt möglich ist. Und es beginnt nicht irgendwann, sondern es beginnt heute und hier. Wenn Jesus damals sagt, heute beginnt das Jubeljahr, dann meint er nicht nur damals und für diese Menschen, sondern dann meint er damals für diese Menschen und heute für euch. Mit Jesus in deinem Leben. Nicht irgendwann. Es beginnt hier und heute, bei Jesus und bei uns. Amen.